bin jemand, der sehr positiv, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit mich immer gibt. Aber es gibt natürlich auch auf die Nerven, wenn man zusammen ist und einer sagt immer, ja, ist aber geil da, ja, jetzt haben wir noch Sommervögel im Bauch und alles. Und sie finden, hey, aber es ist ja auch manchmal einfach nicht so. Und ich glaube, sie schätzt dann auch, dass ich das mal in einen Song packe und nicht einfach die ganze Zeit von den Sommervögeln rede.
Das ist der Podcast vom SC Talk. Mein Name ist Sinal Bisetti und heute bei mir im Studio zu Gast ist der Stefan Buck, Frontmann von Hecht, der aktuell zu den erfolgreichsten Mundart-Bands in der Schweiz gehört. Stefan, wenn ich entscheiden muss, was wählst, Wörter oder Zahlen?
Ui, das hat mich jetzt noch nie jemand gefragt. Ich glaube, es ist endlich Wörter. Weil es einfach irgendwie mehr auslöst, weil es irgendwie... Ich glaube, das Leben ist mehr Wörter als Zahlen. Aber ich bin nicht abgeneigt von Zahlen, aber man kann nicht irgendeine Angst, oh nein, jetzt muss ich zusammenrechnen. Mhm. Aber ich glaube, ja, schlussendlich macht es die Emotion kommt von den Wörtern, nicht von Zahlen.
Mhm. Aber du hast ja wie beides in dir drin. Also es ist beides, sind so ein bisschen deine Werkzeuge. Ja. Als Leadsänger und Songwriter bei Hecht sind es natürlich die Wörter, aber in deinem Vollzeitjob in der Finanzbranche sind es Zahlen. Wie geht das beides? Das jemand einfach mit beidem gut kann.
Hey, es ist jetzt, das ist einfach so gewachsen. Mhm. Ich habe das Mathe-Gymi gemacht und aber gleichzeitig immer in einer Band gespielt und so ist das weitergegangen. Ich bin studieren so im Finanzbereich und immer in dieser Band gespielt und so, Musik ist so die Konstante und dann ja, ist mir so in die Arbeitswelt reingekommen und ich habe das jetzt nie, ich habe es einfach immer mega genossen, nach dem Arbeiten zum Beispiel, eben mit Excel und all diesen Screens, dann wirklich mit der Gitarre irgendetwas zu singen, wo nichts mit dem zu tun hat. Mhm. Das habe ich immer schon als mega, so als Ausgleich gesehen. Mhm. Und ja, aus dem Ausgleich ist wie mehr geworden.
Bitzlich, schick.
Ja, genau, aber so ist das entstanden.
Und wieso schaffst du eigentlich noch? Ich meine, ihr seid mit Hecht die erfolgreichste Mundartband in der Schweiz.
Ja, fast vielleicht. Also, ich glaube, Patent Dosen ist sehr erfolgreich. Aber ja, wir sind sicher, wir dürfen uns überhaupt nicht beklagen. Also, ja. Also schaffen ist eben, ich kann sicher jetzt, ich glaube, alle von unserer Band haben so etwas geändert. Also, wir sind jetzt nicht mehr 100% irgendwo angestellt, sondern ich glaube, jeder von uns hat irgendwie so ein Setup, wo man recht flexibel arbeiten kann. ich bin zum Beispiel selbstständig. Aber es ist eigentlich immer so gewesen. Es ist wie so, es ist ganz, ganz lang ist es wirklich eine ökonomische Realität gewesen, dass wir zu fünften als Band nicht von dem Leben können. Mhm. Und das, also, das ist nicht so gewesen, dass wir gefunden haben, komm, es ist geil, wir gehen noch arbeiten. Mhm. Sondern es ist einfach so gewesen, komm, wir gehen arbeiten und machen Musik. Und irgendwann wird das vielleicht sogar grösser. Und jetzt kann man sagen, in den letzten 2-3 Jahren haben wir wirklich eine Megawelle, die wir treten dürfen. Und vielleicht wird es dann auch in einem Jahr, wo wir mega viel live spielen, zu viel länger. Mhm. Aber ich glaube, jeder von uns hat das noch gerne, das Gefühl, jetzt nicht einfach nur etwas zu machen. Also nur im Sinn, dass man einfach von etwas abhängig ist. Aber es ist schon so, also wenn der Hecht richtig läuft, bin ich viel mehr jetzt der Hecht als am Arbeiten. Also das hat sich schon geändert. Ja. Und es ist auch einfach so, ein Album braucht mega viel Energie und auch mega viel Zeit. Und das nehmen wir uns mega gerne für Hecht und sagen dann nicht, nein, jetzt haben wir keine Zeit zum Song schreiben, wir müssen halt arbeiten.
Also, ja. Aber ist es wie auch eine gewisse Absicherung, die ihr alle wie gerne habt?
Also am Anfang war es null Absicherung, sondern es war einfach so, ja, wir haben eine Gage von 2000 Franken und wir sind 5 Leute und wir haben sogar schon Kinder zum Beispiel. Also es ist, vergessen wir das mit dem Ding. Mhm. Und was, glaub, was wir alle mega schätzen und ich im Speziellen glaube, ist, dass wir nie müssen. Also wir müssen als Hecht nicht sagen, ja komm, jetzt müssen wir die 3 Werbepartner haben, wir müssen halt auf die Plakate zählen und wir müssen sagen, dass wir jetzt, keine Ahnung, das Glätteisen cool finden.
Es gibt ja wie eine gewisse Freiheit.
Mega. Auch unsere Songs, die müssen, wir müssen die hure geil finden und ich hoffe, dass auch unsere Leute, die das hören, geil finden. Aber es ist nie so, dass wir jetzt sagen, ja, wir müssen halt einfach breit sein oder wir müssen, der Song muss jetzt im Radio funktionieren. Mhm. Weil wir immer das, die Unabhängigkeit eigentlich wie für uns haben. Mhm. Und für das sind wir, glaube ich, auch bereit, am Morgen aufzustehen und halt in ein Büro hocken. Und das hat uns, glaube ich, mega, die Lockerheit hat uns mega viel gegeben. Mhm. Also wir haben immer dürfen so, hey komm, jetzt versuchen wir noch das. Und es ist nie so gewesen, ja hey, und wenn das nicht funktioniert, dann ist halt echt dann nicht mehr so das. Sondern wir haben immer können aus einer gewissen Lockerheit das machen.
Ja. Und in was investieren ihr jetzt Geld, das ihr mit der Musik macht? In eure Mieten? Oder geht das direkt wieder in die Musik?
Also, es ist teils, es ist mir wir finanzieren wirklich auch unser Leben mit dem, zum Teil. Aber es geht sehr viel auch bei Hecht wieder in neue Projekte. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel auf Deutschland gehen spielen, dann nehmen wir unsere Crew mit und das finanziert sich zum Beispiel nicht. Also, da investieren wir Geld. Wir investieren sehr viel Geld auch in unseren Content, also in Social Media oder einfach auch in Videos. Und vor allem investieren wir sehr viel Geld in unsere Live-Shows. Was immer so ein bisschen eigentlich, ja, die können wir wie nicht anders. Wir finden, ja, es muss einfach jetzt zum Beispiel der grosse Hallentyp münd Laser rein. Mhm. Und das ist nicht jetzt so, dass sich das mega eine clevere Entscheidung ist finanziell, aber für uns natürlich emotional mega
wichtig. Ja. Um Investment geht es ja auch in deinem anderen Job, eben als Banker. Du bist Miteigentümer vom Startup Adaptiv. Mhm. Wie funktioniert Adaptiv? Was ist das?
Das ist eigentlich eine Quant-Investment-Firma. Das ist gegründet worden von der ETH aus, also ein ETH-Spin-off. Mhm. Also, das ist vom Lehrstuhl von theoretischer Physik kommt. Also, das ist sehr etwas Quantitatives. Ich habe das auch nicht erfunden, sondern das hat mein Business-Partner erfunden und dort über doktoriert. Und um was es geht, ist eigentlich so emotionslos investieren. Also, man hat sehr viele Emotionen im Investieren. Wir meistens, und da nehme ich mich gar nicht aus, verkauft man im dümmsten Moment, wenn man extrem viel Stress gespürt und kauft dann wieder in dem Moment, wo eigentlich alles mega rosig aussieht. Und das versuchen wir rauszunehmen. Unsere Kunden sind meistens eigentlich B2B, also andere professionelle Investoren, haben aber auch Angebote, wo wirklich jeder Mann kann kaufen auf der Straße oder jede Frau.
Aber es tönt so einfach.
Es ist,
wenn man das ja könnte, emotionslos investieren würde.
Genau, also wir haben da keine irgendwie einlegende Wollmilchsau gefunden, wo jetzt, wir haben nur noch Gewinn und keinen Verlust, sondern um was es eigentlich geht, ist um Disziplin. Was wir können bieten, ist eigentlich ein sehr disziplinierter Approach zum Investieren. Mhm. Aber wir kommunizieren mit unseren Kunden ganz klar, was wir können, was wir nicht können. Also es gibt zum Beispiel nicht einfach viel mehr Gewinn mit weniger Risiko, sondern man kann eigentlich sozusagen, was unsere Spezialität ist, vor allem in grossen Krisen weniger zu verlieren.
Ja.
Dafür haben wir nicht so viel Gewinn, wenn es super läuft. Und das ist etwas, wo gewisse Leute suchen und gewisse Leute auch nicht. Also wir sind sehr spezifisch.
Ja. Also eher so ein bisschen konservatives Invest.
Genau, es ist eher konservativ und ja, das ist für Leute, die langfristig eigentlich unterwegs sind, ist das etwas, wo noch gefragt wird. Aber es gibt auch Leute, die sagen, hey, ich will Vollgas Rock'n'Roll am Finanzmarkt sein und dann sehen wir zum Beispiel die falsch. Also es ist, ja, und ich bin sehr dankbar in dem Bereich wirklich mit Leuten zusammenzuarbeiten, auf der quantitativen Seite, auf der Forschung. Und ich bin mehr da, was das Business entwickelt und nach Hause treibt. Aber es ist für mich wichtig zu sagen, dass ich das nicht erfunden habe. Also ich bin jetzt nicht der Physiker auch noch.
Das wäre dann ein bisschen
wild. Genau.
Wie investierst du persönlich? Risiko oder konservativ?
Also ich bin sehr stark investiert in dem, was wir selber machen. Ja. Also in den Produkten, die wir lanciert haben. Und einfach sehr eine langfristige View für gewisse Sachen. Also ich glaube, das Wichtigste im Investieren ist, dass die Leute das Geld, was sie wirklich investieren, lange nicht anlängen müssen. Ich glaube, das ist der grosse Fehler, der passiert, dass die Leute dann mega viel in einer Kurzfristigkeit denken.
Ja.
Weil über die längere Frist weiss man, dass seitdem so die Risikoprämie, die man bekommt, wenn man in Aktienmärkte zum Beispiel investiert, die ist positiv, aber nicht zu jedem Zeitpunkt. Und ich glaube, ich versuche mich da wirklich zu disziplinieren, über unsere eigenen Produkte, aber auch selber bei Direktinvestments, dass es einfach das ist, was langfristig angelegt werden kann.
Wie unterschiedlich ist eigentlich der Banker-Stefan und der Hecht-Stefan?
Hey, ich glaube, am Anfang war das sicher ein mega Unterschied gewesen, also im Sinne von, dass ich natürlich die Welt mega getrennt habe. Also ich habe auch effektiv niemandem erzählt in meinem Umfeld, in der Finanzindustrie, dass ich überhaupt Musik mache. Also es ist wirklich einfach, weil ich immer gedacht habe, ja, das färbt Dinge komisch ab. Dann hat die das Gefühl, hey, weiss der, von was er redet, wenn er auch noch eine Gitarre in der Hand hat. Und einfach so ein bisschen die Stereotypen.
Yeah.
Und jetzt bin ich einfach irgendwie so in meinem Alter und ich finde, hey, ich bin einfach, wer ich bin. Also ich habe die beiden Welten und ja, Familienvater, das ist die dritte Welt irgendwie für mich. Und ja, take it or leave it. Also es ist einfach, also ich habe keine Berührungsängste mehr in einem Meeting, wo es um Finanzen geht, über Hecht zu reden oder in einem Interview, wo es eigentlich um Hecht geht, auch über das zu reden, weil ich einfach finde, ich habe jetzt ein Leben und habe das zum größten Teil gut geniessen irgendwie. Und dann ist es halt, was es ist. Mhm. Und Leute, die jetzt finden, hey, ich kann dem seine Musik nicht mehr hören, weil der auch noch irgendetwas mit Zahlen zu tun hat, dann ist es halt auch so. Also ich kann nicht für alle da sein.
Ja, und irgendwann ist ja, hast du ja wie zwungenermassen müssen, weil ihr ja genau. So viele Leute erreichen und dann hat das Gesicht genau. Doch schon mal gesehen. Oder? Es ist ja dann so.
Genau. Und ich glaube, was es auch macht, ist, ich glaube, dass die Leute schon auch irgendwo durch, ist auch ein bisschen ein, wie soll ich sagen, eine vertrauensbildende Massnahme, weil sie wissen natürlich auch, dass, also wenn ich jetzt diesen Leuten im geschäftlichen Umfeld irgendwie ein Seich erzähle, dann könnte das auch ja, auf mich zurückfallen als öffentliche Person. Das heisst, ich habe ein grosses Interesse, sehr integer unterwegs zu sein. Also, das ist irgendwie, ja, vielleicht hilft das auch sogar.
Mhm. Du hast jetzt eben erwähnt, du bist Musiker, hast einen Vollzeitjob in der Finanzbranche und eben auch noch 3 Kids.
Also, Vollzeitjob, aber ich bin selbstständig. Es gibt Phasen, wo ich viel im Büro bin und es gibt Phasen, wo ich fast nie im Büro bin. Also, es ist jetzt nicht so, ich muss immer aufpassen, weil eben, ich habe auch nur ein paar Stunden pro Tag und es ist nicht so, dass ich jetzt Tag und Nacht arbeite. Mhm. Aber es ist so, dass wir lang, also alle von der Band, 100% geschafft haben. Das ist definitiv so.
Mhm. Wann bleibt dann noch Zeit für Songwriting?
Hey, ich habe mich viel Zeit genommen für das Album, auch für Songwriting. Und bin zum Beispiel auch einfach nicht ins Büro. Aber lustigerweise passiert es trotzdem, wenn ich mir am Tag viel Zeit nehme, funktioniert es am besten in der Nacht irgendwie. Aber das ist, glaube ich, einfach so. Ich habe durch viel, wo wir im Aufbau sind von Hecht, wo wir noch lange nicht den Erfolg haben, habe ich wirklich viel in der Nacht einfach noch am Arbeiten und Kinder sind im Bett, einfach reingehockt und habe Songs geschrieben. Und das ist immer noch ein bisschen geblieben, aber jetzt gönne ich mir manchmal auch eine Tagessession. So. Aber ich nehme viel Zeit und es ist mir auch mega, mega wichtig, Songs schreiben. Es ist wirklich, ich mache das gerne. Es ist auch nicht immer lustig, weil es ist einfach auch, ist ja viel auch, oder Songschreiben ist wirklich eine komische Disziplin. Es ist extrem viel prägt von Misserfolg. Im Sinne von, wir machen dort ganz viele Ideen und wir hocken dann eine 8 Stunden, zum Beispiel im Bandraum, hat kein Licht, nichts und ist einen Tag lang an einem Song dran und muss während diesen 8 Stunden mega fest daran glauben, dass das ein super Song ist. Und nach 8 Stunden machst du einen Bounce, tust das auf deine Dropbox und laufst heim mit dem Kopf und findest, es ist ein Scheiß. Und das ist schon noch ein spezielles Gefühl. Also man muss immer wieder denken, ich muss halt den Pakt eingehen, ganz viele schlechte Songs schreiben, damit ein guter kommt. Und das finde ich immer wieder extrem anstrengend und auch immer wieder von neuem frustrierend.
Aber wie ist denn deine Rate? Ja. Also weißt du, wie viel sind schlecht und wie viel...
Also idealerweise kannst du ja die schlechte Idee nach 2 Stunden so wie, ach, ich glaube, das ist eine schlechte Idee, ich muss etwas Neues machen. Mhm. Ich habe jetzt noch nie so gezählt, aber es gibt ganz viele Projekte bei mir auf dem Computer, wo nichts daraus geworden ist. Ich müsste es mal messen, aber ich würde jetzt so...
Gefühlt
würde ich jetzt sagen, dass jede 5. oder 6. Idee ein bisschen weiterkommt und jede 10. Idee dann vielleicht zu einem Song wird. So.
Krass.
Ja, es ist grausam. Also es ist wirklich... und es ist wirklich... Oder manchmal hat man auch wirklich das Gefühl, also ich habe nicht niemanden nüchtern, aber manchmal wirklich das Gefühl, hey, die Welt dreht sich. Ich bin jetzt auch schon... älter wurde und die Leute erfinden irgendwelche Firmen und es geht AI und alles. Und ich hocke 8 Stunden im Bandraum und versuche irgendwelche Mundart zu setzen zueinander zu machen. Und manchmal fühlt man sich mega gut und findet so, hey, das ist das, was ich machen will. Und manchmal fühlt man sich, vielleicht gibt es ja noch etwas anderes im Leben, weil es so eine Sisyphus-Arbeit ist. Yeah. Aber wenn man auf der Bühne steht und irgendwie die Leute die Songs mitsingen, gibt es gleich kein schönes Gefühl.
Gibt es Tricks oder irgendwelche Ticks, die du hast, die dir helfen beim Songwriting?
Also, ich muss sicher mal mega können abschalten vom Rest. Also, ich kann jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit Telefon bekommen oder so irgendetwas. Ich muss wirklich für mich sein. Und dann, also ich merke, wenn es etwas ist, was mich bewegt, so, und wenn ich singe, bewegt es mich, dann bin ich an etwas dran, wo vielleicht die anderen auch bewegen können. Also, die anderen Zuhörerinnen und Zuhörer. Also, wir hätten plötzlich so eine kleine Spürnase für, da passiert für mich jetzt etwas. Und ich glaube, das hat man vielleicht mehr, wenn man schon mehr Songs geschrieben hat. Aber sonst habe ich leider... Also ja,
und ein Ritual? Nein.
Ja, also ich mache immer zuerst Musik. Ich glaube, das ist etwas, was jetzt mir hilft. Mhm. Also ich kann viel mehr von der Musik dann auf den Text schliessen, als jetzt... Ich bin jetzt kein Schriftsteller, der zuerst einen Text verfasst und denkt, das müsste jetzt vertont werden. Das
also du machst zuerst Melodie?
Ja, vor allem sozusagen der Backtrack, sozusagen der Instrumental zum Song.
Ja.
Und dann singe ich drauf... Und dann kommt eigentlich die Melodie und der Text kommt so ein bisschen gleichzeitig.
Ja.
Aber es gibt natürlich auch den anderen Weg, wo wir schon viel gesagt haben, dass der einfacher wäre. Man hat wie einen Text und dann versucht man das zu vertonen. Aber mir kommt kein Text in den Sinn, sondern mir kommt so Musik in den Sinn und dann versuche ich mir zu überlegen, was passt jetzt dazu. Mhm.
Was ist dein Anspruch beim Texten? Soll es irgendwie ein bisschen tönen wie aus deinem Tagebuch?
Ja, also ich finde, also ja und nein. Je länger sie mir spürt, dass eigentlich, ich will irgendetwas singen, wo mir etwas bedeutet. So. Also mhm. Wenn es so Phrasen sind, ich denke, es könnte wirklich jeder singen oder jede singen, dann hat es wie plötzlich nichts mehr mit mir zu tun und finde es mega austauschbar. Und das will ich wirklich nicht machen. Mhm. Und das ist der grosse Teil der Songs, glaube ich. Aber dann finde ich eben auch, was das Geile der Musik ist, es ist wie einfach auch Schall und Rauch. Und wenn es einem geil einfährt, muss es auch nicht immer irgendwie mega deep sein. Sondern es ist einfach auch manchmal ein geiler Track. Mhm. Und beide singen, ich finde, es muss einen bewegen, entweder zum Tanzen bewegen oder zum, ja, brüllen nicht, aber es muss einem irgendwie sonst bewegen, berühren, genau. Und alle zwischendurch Songs sind eigentlich so ein bisschen, glaube ich, viele, wo ich dann selber sage, ja, ist nicht nötig so.
Mhm. Auf dem neuen Album Lovers hast du, finde ich, glaube schon sehr viel persönliche Lebenswelt auch in deine Texte gepackt. Im Song Blau im Grau singst du zum Beispiel, ich singe Liebeslieder, aber meine Liebe singt nicht mit. Lieber wäre ich bei dir, aber du bist sick of it. Oder was übrig bleibt, ist Schall und Rauch und ein komischer Mann, der über Heiche und seinen Grabstein singt, aber das Herz auf der Bühne lässt, statt er es heimbringt. Wann hast du dich das letzte Mal so gefühlt?
Ja, ich habe einfach einen Text geschrieben. Weil es schon, also ja, aber es ist sicher jetzt zum Beispiel so ein Song, der Mut gebraucht hat für mich auch, den jetzt so auszubringen und wo man den zieht, den macht man mal für sich selber. Mhm. Und dann zeigt mir noch lange niemand, also habe ich lange niemand gezeigt, weil ich schon gewusst habe, dass es sehr, für mich selbst ein emotionales Thema ist. Mhm. Aber ja, ich glaube, wenn man will, für sich selber auch true bleiben und auf dieser Bühne stehen und finden, hey, ich singe über das, was mich bewegt, dann gehören einfach solche Themen dazu. Und in dem Moment habe ich mich auch so gefühlt, ja, vor 1000 Leuten stehen und irgendwie gleichzeitig das, was einem am wichtigsten ist, irgendwie ist man nicht dort. Und das macht manchmal auch sehr weh.
Ist das so die Zerrissenheit, dass man nicht gleichzeitig überall sein kann? Oder was ist es genau für dich?
Ich glaube, zu dem spezifischen Song «Blau und Grau» ist es schon so, dass ich mit meiner Frau zum Beispiel, wir seit 20 Jahren zusammen bin, es ist sicher die Person, die ich am meisten zu verdanken habe, auch der Erfolg mit Hecht. Und ich komme aber ständig Applaus über, natürlich. Und die Leute singen eben unsere Songs über Grabstein, daheim kommen mit. Und daheim gibt es weniger Applaus. Und das führt einfach auch dazu, dass man manchmal ja, sich in dem Weg verliert. Und ich glaube, um das geht es in diesem Song zum Beispiel.
Mhm. Hast du manchmal also das Gefühl, dass die Hei, also den drei Kids und deiner Frau, wie nicht kannst gerecht werden?
Ich glaube, mega fest. Ich glaube, Leute, die Kinder haben, wissen das auch. Oder Präsenz ist eigentlich das A und O. Also man kann sich super organisieren. Aber schlussendlich, Kinder, vor allem die checken einfach, ist jemand da, ist jemand nicht da. Und wir haben zum Beispiel jetzt einen Wochenendjob. Also unsere Konzerte finden sehr oft am Freitag und Samstag statt. Mhm. Und das ist dann, wenn die Kinder in der Schule sind und eine Zeit haben. Und also, da will ich ja gar keinen Hehl daraus machen. Das ist einfach auch nicht immer cool. Also das ist auf mir aus zum Beispiel jetzt etwas von den grössten Opfern, die man bringt, wenn man auf der Bühne steht. Dass man eigentlich viele Momente, wo Kind ready wären, zum Beispiel etwas zu machen, oder man kann am Samstag ins Kino zusammen, oder man kann zusammen essen, oder zusammen bröteln, muss ich irgendwann um 5, 4, 6 sagen, hey, ich habe noch ein Konzert, ich muss jetzt gehen. Und da wird man einfach dem nicht gerecht. Und das ist einfach...
Ja. Wie reagieren sie dann? Sind sie es gewöhnt?
Ja, sie sind sich gewöhnt, aber es ist immer wieder, oder wir haben natürlich auch Phasen, wir sind natürlich auch dann Phasen, wo wir nicht auf Tour sind. Es ist ja nicht so, dass wir 3 Jahre hintereinander.
Permanent.
Sondern wir haben strenge Phasen, dann sind wir aber auch, haben wir auch das Privileg, dass wir eben mal können daheim sein, wenn vielleicht jemand anderes nicht daheim kann sein. Mhm. Es sind nicht nur einfach schwarz oder weiß. Mhm. Aber in diesen Phasen von Tour, zum Beispiel, wie wir jetzt gerade drin sind, ist es einfach so, dass sie ja, manchmal auch finden, hey, mega schade. Also, das ist jetzt, haben wir doch wollen, das schauen, oder, also, und dann ist man nicht daheim und das ist einfach nicht cool. Mhm. Aber natürlich kann man dafür dann auch vielleicht längere Sommerferien, wenn man kein Konzert hat zum Beispiel und alles. Yeah. Aber Präsenz ist das, was zählt und das ist man nicht immer.
Mhm. Wie findet deine Frau Julia eigentlich den Song, wo du ja wie thematisierst, dass du dich und hoffentlich sie nicht auch noch verlierst?
Wenn man 20 Jahre zusammen ist, dann ist es mal grundsätzlich einfach so, dass es einfach nicht nur immer eitel Sonnenschein ist. Und ich glaube, das darf man einfach auch mal sagen. Ich glaube, es gibt genug Leute, die das porträtieren, dass alles immer extrem cool ist. Und Julia hat natürlich eine spezielle Rolle, weil sie ist nicht nur einfach, also nur, einfach jetzt meine Frau seit 20 Jahren und hat mir den Rücken mega stark. Sondern sie ist natürlich schon auch im kreativen Prozess dabei. Und nicht den Song natürlich allein geschrieben, aber sie gehört eigentlich die Songs immer am Anfang und kann mir auch, ist auch so sie, die mir am meisten Feedback gibt am Anfang, so, hey, das Song finde ich gut. Und ich merke einfach bei ihr, wenn sie etwas wirklich gut findet, wenn es auch halt um das geht, wo wir irgendwie zusammen durchgehen, dann sagt sie, der Song ist einfach, der bewegt und der bewegt mich und ich glaube, das kann auch die anderen Leute spüren. Und wegen dem, ich glaube, sie findet den Song gut, weil er deep ist und weil es um etwas geht. Und ich bin jemand, der sehr positiv, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit mich immer gibt.
Aber ist wirklich dein Naturell?
Ist mein Naturell, aber es gibt natürlich auch auf die Nerven, wenn man zusammen ist und einer sagt immer, ja, ist aber geil da, ja, jetzt haben wir noch Sommervögel im Bauch und alles. Und sie findet, hey, aber es ist ja auch manchmal einfach nicht so. Und ich glaube, sie schätzt dann auch, dass ich das mal in einen Song packe und nicht einfach die ganze Zeit von den Sommervögeln rede.
Wieso ist sie das Blau im Grau und nicht das Gel im Grau oder Rot im Grau?
Hey, mir hat einfach so eine Lieblingsfarbe. Ich bin mega blau. Ich habe immer schon als Bub, es ist immer blau gewesen. Zum Beispiel nie rot, nie gelb.
Ja.
Wenn ich einen Pulli anlegen muss, dann ist es ein blauer Pulli. Es ist einfach irgendwie so.
Wegen dem Lieblingsmensch, Lieblingsfarbe, so.
Sie ist mein Lieblingsmensch und Lieblingsfarbe ist blau.
Ja. Du hast eben gesagt, ihr seid seit 20 Jahren zusammen. Was findest du sind die grössten Challenges in einer langjährigen Beziehung?
Ich glaube, immer wieder der gemeinsame Lebensweg eigentlich zu diskutieren, zu besprechen, abzugleichen. Wo wollen wir hin? Was wollen wir unseren Kindern mitgeben? Wie wollen wir unsere Zeit verbringen? Wie busy wollen wir sein? Wo sind wir am Hustlen? Wo sind wir eigentlich am Geniessen? Das, ich glaube, es kommt gar nicht darauf ab, was man dann macht. Aber es muss einfach das gemeinsame Ding sein. Und manchmal ist man dann so in den eigenen Welten und am Hustlen und so, dass man dann, wie manchmal den Weg verliert. So, oder die gemeinsame Vision, hey, das haben wir doch einmal wollen machen. Und das, würde ich jetzt sagen, ist mega wichtig. So.
Der Song «Hotel in der eigenen Stadt» tönt auch so ein bisschen nach Distanz. Ist das so eine Lehre oder ist das das, was du dort reingepackt hast?
Kuno Laune hat immer gesagt, oder man muss in einem Album immer mega viel Reels schreiben, aber nie sagen, welcher Song genauso passiert ist und welcher nicht. Und ich glaube, das finde ich eine mega clevere Idee. Oder ich sage ja nie, das ist genau so und das ist. Aber es ist, jetzt spezifisch auf diesen Song, ist es so, dass man sich auch manchmal verliert und eine Distanz hat, die eigentlich unnötig ist. Aber wenn man gerade nicht auf den anderen eingehen kann oder nicht, das irgendwie nicht gemacht hat, gibt es die Distanz, oder? Und wenn man auch zusammen ist, hat man manchmal die Distanz, wo irgendwie einmal schmerzt und so das Gefühl geht, Hotel in der eigenen Stadt.
Und wie löst du das auf? Wie bauen der Brücke?
Hey, ich habe keine Patentlösung. Ich glaube, ja, miteinander zusammen sein und besprechen. So.
Fast schon gleich lang wie deine Frau kennst du eigentlich deine Bandmitglieder oder zumindest die meisten davon. Seit mehr als 15 Jahren sind ihr eigentlich 5 Freunde quasi zusammen als Hecht unterwegs. Ist man da immer noch Freunde oder wird es irgendwann vielleicht auch so ein bisschen eine Zwecksgesellschaft?
Hey, ich glaube, es ist einfach wirklich mega schwierig, Freunde zu bleiben. Ich glaube, wir können wirklich von uns allen sagen, dass wir das sind und dass wir das extrem hoch gewichtet auch, dass wir viele Sachen glaube auch diskutieren und sagen, wenn da einer nicht einverstanden ist, komm, wir machen es einfach nicht, zum Beispiel, weil uns das mega viel wichtiger ist als jetzt noch zum Beispiel ein bisschen mehr Erfolg. Aber das ist ein riesen Privileg, können so viel Zeit und auch eigentlich zu arbeiten mit diesen Leuten, die einem so wichtig sind. Und gleichzeitig verliert man auch ein bisschen nur die Freundschaft. Oder? Also mit einem Freund geht man einfach ein Bier trinken und redet über, hey, was bewegt dich, was bewegt mich, wie läuft es in deinem Leben. Aber wir treffen uns natürlich und es geht darum, hey, Social Media, neuer Song, der Release, das Konzert, hey, wir müssen noch. Und dann geht eigentlich meistens in so einer stressigen Phase so, hey, wie geht es dir eigentlich?
Unter.
Ein bisschen unter. Und eigentlich hat man manchmal ein bisschen Freunde verloren, ins Blöd gesagt, weil man das so ein bisschen verknüpft hat. Aber auf der anderen Seite ist es ein riesen Privileg. Es ist wirklich einfach, ja, jetzt, heute haben wir ein Konzert und wir treffen uns irgendwie am 5. Und ja, es ist wirklich, man trifft Freunde. Und ich glaube, was ein riesen Privileg auch ist, zusammen auf der Bühne stehen. ich glaube wirklich, eine von diesen Dingen, die die Leute spüren, ist, dass wir einfach das gerne miteinander machen. Es ist nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel als Sänger einfach muss vier Musiker finden und zahlen und sagen, hey, look, heute spielen wir in Thun. Kommt doch bitte auch. Und dann freut doch euch auch für mich, wenn der Song gut ist, sondern es ist wirklich, wir haben mega hart an diesen Songs auch im Studio geschafft und wir machen auch so lange, bis jeder sagt, so finde ich es geil, weil wir dann also können auf der Bühne sozusagen verkörpern. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen, ja, vielleicht unser Geheimnis, das wir auf der Bühne haben. So ein bisschen.
Wie oft hat aber Hecht vielleicht eben die Freundschaft auch schon auf den Prüfstand gestellt?
Viel. Also das Spannungsfeld, eine Band, also ich glaube wirklich, Band ist etwas vom komplexesten, ein komplexesten Organismus, den es gibt. Es ist mega viel Emotion. Es sind Leute zuschauen, die einem immer ein anders macht. Auf der Bühne, aber auch in einem Interview. Man ist ja nicht einfach, es ist ein komischer Zustand. Dann ist man extrem euphorisiert. Aber auch, wenn es zum Beispiel nicht klappt auf der Bühne, extrem frustriert, weil man hat ja sich Blöße gegeben vor 1000 Leuten und nicht einfach vor einer Schulklasse, blöd gesagt. Es ist so ein komplexer Organismus, dem muss sehr viel einfach Arbeit geschoben werden. Das heisst, man muss sich können verlaufen, der andere, hey, hast du das gemacht? Hast du das? Und das alles mit dem Cocktail von Emotionen, Freundschaft, das ist so komplex. Und dass es immer dann gut kommt, ist überhaupt nicht so. Also das heisst, wir haben auch wirklich Phasen gehabt, wo wir gefunden haben, hey, wenn wir noch ein 15 Album machen, ist das wirklich das, was wir wollen? Oder wollen wir einfach mal Pause? Und dann kommt aber die Lust, zusammen Musik zu machen, kommt irgendeinmal wieder so. Also haben wir jetzt gemerkt. Und ja, dann haben wir zum Glück das 15 Album gemacht. Aber es ist wirklich nicht so, dass ich jetzt würde sagen, hey, das ist einfach easy bei uns. So. Das ist es einfach nicht.
Wann machst du die anderen hässig?
Oft. Ich glaube, ich bin jemand, der sehr von mir selber auch viel verlangt und den Anspruch aber auch in die Band in mir trägt. Und ich habe dann fast ein bisschen mühsam pingelig gewesen, wenn ich finde, hey, aber jetzt haben wir es so geil gemacht, aber das ist jetzt nicht gut. Und oft in Situationen, wo eigentlich schon 95% gut ist. Und ich glaube, das nervt einfach so ein bisschen den, einfach so, ja, lass doch jetzt einfach gehen. Wir haben jetzt gerade eine super Festival-Show gespielt. Wieso erwähnst du jetzt noch Backstage, dass das nicht gut war?
Ja.
Und ich glaube, mich würde das selber auch nerven. Aber es ist einfach mein Naturell und ich versuche da auch wirklich ein bisschen an mir zu arbeiten. Aber ja, sehr oft will ich relaxter sein, als ich es dann bin.
Ja.
Und das übertreibt sich dann manchmal auf die Band. Und dann zündet man so wie eine doofe Stimmung an, die eigentlich nicht nötig ist und auch nicht bringt. Also nicht, was ich finde, aber die letzten 5% bringen, sondern ich muss es dann gleich noch machen. Und also so haben sie sich noch nie geäussert, aber ich glaube, das nervt die.
Wie entschuldigst du dich, wenn du so im Nachhinein merkst, oh, das wäre jetzt nicht nötig gewesen?
Ja, also wenn es wirklich jetzt wirklich mega nötig ist, dann sage ich auch Entschuldigung, aber wir sind wirklich nicht eine Band, die jetzt in diesem Bereich sehr gut aufgestellt ist. Ja, wir haben wenig so Sitzungen, um zu sagen, so jetzt sagen wir uns mal, wie wir uns fühlen. Und nicht, dass ich das gut finde, sondern es ist eher, kann man uns schaffen, so.
Wie wichtig sind für euer Ritual vielleicht auch, dass ihr nach dem Konzert noch zusammen ein bisschen feiert, oder?
Mega wichtig. Wir haben als Schülerband angefangen, also der Krieg und ich machen seit 28 Jahren Musik. Und ich meine, die ersten 20 Jahre, wo dann Musik arbeiten, hat das wirklich fast niemand interessiert. Also, uns kann niemand sagen, ja, ihr habt auch von Anfang an Erfolg gehabt, dann machen wir das immer noch. Sondern es ist ja etwas gewesen, was wir zusammen gemacht haben, weil wir einfach zusammen gerne Zeit verbringen und zusammen Spass haben. Und das wollen wir beibehalten, weil das ist der whole point. Also, ich meine, wir treffen uns vor jedem Konzert, essen zusammen zur Nacht immer eigentlich. Trinken ein Glas Wein und stossen auf das an, dass wir, hey, jetzt sind wir, heute sind wir im Thun, sind wir schon lange nicht gewesen, es ist ausverkauft, die Leute haben innerhalb von 2 Minuten alle Tickets gekauft. Es ist doch ein riesiges Geschenk. Und dann ist das Ritual, dass wir uns vor dem Konzert umarmen, mega laut Charlotte schreien, dann auf die Bühne gehen und meistens, also es kann man auch anders sein, aber meistens trinken wir noch zusammen noch irgendetwas. Ich habe schon stiller geworden als auch schon. Ich meine, wir sind jetzt auch nicht mehr 20, aber trinken zusammen etwas, reden noch über die geilen Momente der Show, aber wenn ich nicht gerade umhöre, glaube ich. Und dann gehen wir irgendwie ins Hotel. Aber es ist, für uns ist das mega wichtig. Und wir sehen auch die Live-Momente zum Beispiel als Lohn. Also es ist für uns nicht das Schaffen, sondern für uns ist zum Beispiel Interview geben oder Fototermin, ist für uns eher so ein bisschen, okay, machen wir. Aber Live-Spielen ist das, was wir unbedingt machen.
Gerne machen, ja. Du hast gesagt, eben, es ist ein bisschen ruiger geworden. Den Joint gibt es in dem Fall nicht immer nach dem Konzert.
Nein. Das ist doch der, sagen wir, Jazz-Brennnessel, wie wir sagen. Nein, das machen wir eigentlich selten. Weil einfach, ja, wir haben, es ist auch ein bisschen anders geworden. Also es ist schon so, dass man auch gerne aufwacht und sich gut gefühlt hat. Den nächsten Tag eigentlich können mit voller Kraft in Angriff nehmen. Und natürlich eben mit.
Braucht es auch als Familienväter, oder?
Mega fest. Und es ist auch einfach auch, ich kann sagen, das Zeichen von der Zeit, dass man irgendwie sich noch gern hat, wenn man auch ein bisschen gern, wenn man geil drauf ist. Und geil drauf ist man ja, wenn man nicht muss zwei Schmerztabletten nehmen und sich zuerst irgendwie fahren am Morgen und denkt, ah, fuck. Ich meine, ab und zu gibt es schon euphorische Nächte. Aber es ist mega viel weniger geworden. Und ich finde das auch nicht schlimm. Ich finde das auch noch ein bisschen geil. Zu sagen, ah, jetzt können wir die gleiche crazy Show machen live und wir können noch zwei Bier ins Hotel. Super, so. Das haben wir auch ein bisschen gelernt. Und nicht mehr so, jedes Konzert nach der Nächte, wenn du 40 Mal spielst im Jahr, geht oder 50 Mal, geht einfach nicht.
Wie gehst du so mit dem Thema um mit den Kids? Bist du ein strenger Vater? Bist du ein lockerer Vater?
Ja.
Also ich weiss gar nicht, wie alt sind sie?
13, 9 und 7.
Eben, ich meine, beim Ältesten kommen dann langsam die Themen ja schon auch.
Ja, mega. Hey, ich glaube, bis jetzt haben wir wirklich das Glück, dass es irgendwie, wir müssen jetzt nicht mega so streng sein, dass ich finde, hey, sonst läuft uns auf dem Ruder. Aber ich glaube, wir haben schon so unsere Linie und finden schon, das ist uns wichtig, das ist uns mega fest wichtig und das ist jetzt so ein bisschen okay. Aber ja, ich bin jetzt sicher nicht der mega strenge Vater, glaube ich, so. Ja, aber kann man das ehrlich gesagt noch gar nicht so überlegen, ob ich jetzt streng oder nicht streng.
Du hast jetzt auch mega oft von mir geredet. Das heisst, dass er wie mega die gemeinsame Linie fährt.
Ja, also ich glaube, sonst bist du ja verloren. Also ich glaube, wenn wir jetzt würden so sagen, hey, bei mir immer iPad und bei Mami kein iPad, dann
ja.
Ich glaube, das wäre gar nicht gut. Also nein, wir versuchen schon zusammen, das auf eine Linie zu bringen. Aber ich meine, gelingt uns das immer null. Aber der Anspruch ist schon, dass wir irgendwie finden, das sind unsere Werte. Und wir finden irgendwie, unter das geht nichts. Aber ich meine, hey, das ist ein wilder Ritt. So. Kind grossziehen ist ein mega Geschenk. Aber das ist also wirklich ein heftiger. Aber auch mega geil, natürlich. Also,
welches Alter jetzt so? Wir haben
gefunden, dass das ein mega strenger Kind, also wo sie klein waren, sind. Also 2018 haben wir unser drittes Kind bekommen. Da habe ich 50 Konzerte gespielt. Und an dem Wochenende, wo wir kein Konzert gespielt haben, ist er auf die Welt gekommen. Hat sich voll...
Er hat genau gewusst, wann das so sein.
Aber es war abartig heftige Zeit. Also für mich, aber vor allem für meine Frau. Also so etwas würden wir jetzt nie mehr machen.
Sind die anderen 5 und...
Genau, und 3 gewesen. Genau, also richtig heftig. Ja. Und da haben wir eigentlich so die Illusion gehabt, dass das ja noch ein bisschen easier wird. Aber jetzt ist erst im Gymi und vierte Klasse und so und jetzt ist man einfach anders busy. Also ich finde, es ist jetzt noch nicht viel lockerer geworden, aber man hat so das, man schläft wieder richtig und so. Aber das ist ja jetzt kein Thema mehr. Also das ist gut, aber dafür hat man andere Sachen. Und
machst du 50?
Ja, wir machen jetzt, also nicht nur ich, sondern meine Frau auch. Ja, da sind wir schon dran. Und also so eben die Leute, die jetzt zuschauen und nicht im Kanton Zürich wohnen, also so die Gymi-Prüfung ist auch noch eins. Ist auch noch einer so gekommen. Ist auch noch einer, wo man dann so ein bisschen plötzlich merkt, ah, da bei mir glaube ich auch noch.
Nochmal schnell schauen, wie das gegangen ist.
Aber da sind wir schon dran. Und das ist auch, finde ich, jetzt, zum Beispiel eine schöne Aufgabe, wo ich mich auch gut einbringen kann, zum Beispiel.
Also eben Gymi ist ein Thema. Wie sieht es mit Musik, Kreativität, Sport?
Ja, Sport ist ein grosses Thema. Sie shootet mega gerne. Und Musik machen auch alle. Also wir machen auch zusammen eine Band. Sie nennen sich Sirup von gestern.
So gut.
Ja, und unser Mittler ist mega wissensbegierig. So. Er zieht sich alles rein, wo irgendwie so ein Wissenspodcast ist. Und jetzt haben wir zusammen ein Projekt, also mit der ganzen Familie, so ein Rechercheteam und haben einen Podcast, der heisst Wissen mit Lovis. Er heisst Lovis. Und ja, jetzt sind, glaube ich, jetzt an der 7. Folge dran. Und jede Woche kommt das raus. Und er recherchiert alles. Und dann nehme ich das auf mit ihm. Und das sind so kurze Folgen, so 5-6 Minuten. Aber so Wissen von Kindern für Kinder ist so ein bisschen. Und er ist mega mit Leidenschaft dabei. Und es ist auch cool, dass er so in dieser Welt einfach so, also ja, wir können keine Bilder, sondern wir können jetzt ihn nicht. Es ist rein nur Audio. Aber es macht mega Spass, mit ihm das zu machen.
Und ist deine Idee oder seine?
Weil seine, er hat, also es gibt einen Podcast, heisst Wissen mit Johnny. Das ist sein Lieblingspodcast. Mhm. Das ist so ein deutscher Podcast. Mhm. Und er hat dann eigentlich selber Wissen mit Lovis gemacht.
So im Stillen kennen wir
ihn einfach. Ich habe gefunden, ja, also, ich könnte vielleicht einen anderen Namen haben, für ihn ist ganz wichtig. Für ihn ist das sein grosser Vorbild. Aber es ist cool. Und er geht in dem auf. Also, es ist das erste Mal, dass ich das überhaupt erwähne. Es ist jetzt wirklich, ich weiss jetzt wirklich noch nie.
Aber dann kann man hören, auf Spotify
und überall. Spotify geht's jede Woche, mich abstimmen, was das nächste Thema ist. Und die Themen sind auch von ihm ausgewählt. Ich wünschte, ich würde das geben. Aber es ist cool und es ist erklärt, wieso es die Sterne funkeln und wieso es Wind gibt oder all das.
Mega cool.
Ja, einfach wirklich. Und er redet auf Hochdeutsch. Und er hat er hat so ein Flair, wirklich. Also er spricht das. Und wir schreiben es natürlich noch darauf. Und ich tue es selber. Ich hätte das nie können als Kind. Und er hat so sein grosses Vorbild. Und wir machen das mit Sound. Und ich lerne auch noch etwas daraus. Aber es ist wirklich ein cooles Projekt.
Jetzt sind ja auch all deine, oder viele von den Bandmitglieder, haben ja auch Kids. Zusammen sind also quasi eine ganze Rasselbande. Mhm. Sind denn damit auch alle zusammen unterwegs? Oder ist das so, die Väter treffen sich?
Ey, wir sind an dem Sommerfest, es ist wirklich schon berühmt-berüchtigt im Backstage, dass wir dann wirklich einfach die ganze Familie dabei haben. Also, es hat schon gegeben, dass wir, also es sind ja 10 Kinder insgesamt, und früher haben wir sogar noch vielleicht auch noch eine Nanny oder einfach ein Kind.
Ja, das habe ich aber gerade sagen.
Dabei,
ja.
Dabei unsere Frauen, vielleicht sogar noch unsere Eltern, also Grosseltern. Und dann ist wirklich der Backstage ist wie so eine halbe Kita, da wird noch ein Windel gewechselt und alles. Und dann, so zum Beispiel nebendran, das haben wir erlebt, in Netzigen, ist irgendwie vor ein paar Jahren gewesen, Lohnledig gewesen, einfach das Dritte. Und wir so in diesem Kinderfieber. Aber es ist wirklich ein riesiges Geschenk. Also, man hat das zu erleben, Kinder sehen uns an einem grossen, also, zum Open St. Gallen haben wir das auch so dürfen machen. Braucht auch immer ein bisschen Flexibilität von den Festivals, weil es ist so, also, Open St. Gallen sind so internationale Stars. Wir haben auf der Hauptbühne gespielt, irgendein Sam Fender, internationaler Star, und der sieht auch Backstage und denkt, wo bin ich da? Ich meine, was ist...
Also, was hat es da schon für Reaktionen gegeben?
Nein, es sind alle mega positiv. Die finden so, oh, hey, meine Kids sind daheim und ich würde auch gerne, dass meine Kids da sind. Yeah. Aber es ist dann schon auch, es braucht wirklich die Kulanz von diesen Festen. Sie sagen, ja, wir buchen Hecht und ich weiss, es wird
sicher. Oh, ja, sie kommen zum 30.
Es ist ein Backstage. Aber dafür wissen sie auch, dass wir nichts kaputt machen oder nichts. Dann gehen ja irgendwann schon heim und so. Also es ist nie ausufernd, aber es ist so ein bisschen okay. Man muss das Festival wirklich auch Hecht buchen. Aber wir haben also mega gute Beziehung mit denen. Und es ist mega schön, dass die Kinder auch sehen, ah, wegen dem ist er auch viel weg und so.
Ja.
Und es macht dann auch etwas mit ihnen. Es ist natürlich, ja, etwas fürs Leben. Also wir haben die Fotos, Open St. Gallen, alle mit Familien und mit Freundinnen dort und so. Und denkst, ja, hey, das schauen wir in 20 Jahren an. Und denke, das war eine unfassbare Zeit gewesen, so.
Mega schön, ja. Jetzt haben wir ja auch nächstes Jahr die grösste Tour eigentlich in eurer Bandgeschichte geplant. 21 Auftritte. Und zum Abschluss haben wir die grössten Hallen von der Schweiz noch gemietet. Also das Hallenstadion, Berner Festhalle und St. Jakobshalle. Haben wir nur noch den Platz oder sind wir vielleicht einfach ein bisschen grösser Wahnsinn?
Hey, es ist definitiv grösser Wahnsinn. Also es war wirklich uns selber so gewesen, hey, wenn wir das wirklich machen. Also ich glaube, das hat wirklich noch niemand gemacht in der Schweiz. Und wir haben gewusst, das Hallenstadion, das haben wir schon zweimal ausverkaufen. Okay, das sollte gut laufen. Aber wir haben gleichzeitig ja noch 30.000 Tickets in Verkauf gegeben, vor allem in den Städten, also in allen Clubs. Und zusammen sind das 50.000 Tickets. Und das ist also wirklich ein heftiger. Also das anzusagen. Und die Leute sagen dann immer, ja, ich habe eh gewusst, dass es läuft. Aber nein, also das ist ein St. Jakobshalle Verkauf oder auch Festhalle Bern, wo jetzt nicht so bekannt ist wie zum Beispiel das Hallenstadion, ist für uns wirklich nicht ohne. Es läuft sehr gut, ist jetzt auch noch nicht ausverkauft. Also Hallenstadion ist eigentlich ausverkauft, kann man sagen. Das heisst, es gibt nur noch die zwei Orte und die Leute kommen dort hin. Und für uns so, die Hallenshow können auf Bern und Basel bringen, bedeutet uns wirklich extrem viel. Weil dann ist es nicht mehr so, dass alle münd auf Zürich kommen, sondern dass sie in Basel und Bern kommen. Aber es ist definitiv immer wieder der grösste Wahn, der uns so Sachen machen. Und ja, wir könnten jetzt einfach einmal Hallenstadion machen und die Clubs. Aber es treibt uns irgendwie an, vor allem live. Weil wir einfach live die Energie und das Ding, das machen wir einfach so gerne. Und für das nehmen wir einfach auch das Risiko in Kauf.
Und es ist auch das Einzige, wo man heute noch wirklich Geld damit verdienen kann, oder? Also über Streaming läuft ja nicht viel.
Es ist die nackte Realität. Also wir verdienen mit Live-Geld und sonst geben wir sehr viel Geld aus für alles andere. Und ja, wir haben das riesige Glück, dass die Leute bei uns kommen, aber man darf sich einfach nicht ausmalen oder man weiss es einfach. auch in der Schweiz, was es heisst, Musik zu machen, ohne dass du Hecht bist, wo jetzt darf momentan so viele Tickets verkaufen. Das ist unfassbar hart. Und es ist wirtschaftlich einfach wirklich jenseitig schwierig. Also, weil, wenn du nicht, eben, wir haben ganz lange Musik gemacht und wir nicht so viele Tickets gekauft und wir wissen, von was wir reden. Und wegen dem versuchen wir auch, zum Beispiel auf unserer Tour die ganze Zeit, wir haben in jedem Konzert haben wir Support von Leuten und wir wollen unterstützen, dass sie vielleicht auch in der Hecht-Community gewisse Fans finden, wo sie dann können selber Tickets verkaufen können. Weil das ist die einzige Währung in der Schweiz. Oder wenn du globaler Star bist, kannst du mit dem Streaming schon sehr viel Geld verdienen, oder? Also, es ist so. Also, es wird nie so viel Geld umgesetzt in der Musikindustrie wie jetzt. Aber es ist einfach so ein Winner-Takes-It-All-Market, wo global die 50 Größten verdienen unfassbar viel Geld mit Streaming. Und wenn du ein Schweizer Artist bist, verdienst du eh fast nicht mit Streaming. Und wenn du dann noch ein kleiner, also ein kleinere Schweizer Artist bist, dann ist es unfassbar viel, weil du verkaufst nicht viele Tickets und streamst nicht. Aber gleich brauchst du ein hochwertiges Produkt, zum Beispiel der Musik. Also musst du die Leute irgendwie können zahlen. Und das ist schon etwas, was mich auch wirklich ein bisschen traurig macht. Das ist ein Scheiß. Das ist wirklich mega schwierig.
Wieso wagt ihr das Experiment? Oder wer von euch hat gefunden, wir machen das? Wir kriegen die 50.000 Tickets weg.
Hey, das ist immer ein bisschen ein Zusammenspiel von uns. Also, wir machen die meisten Pläne nach einem Konzert. Wir sind komplett euphorisiert.
Voll in der Euphorie.
Genau. Es haben 1000 Leute mitgesungen und haben das Gefühl, hey, da kommen auch 10.000.
Aber das ist gefährlich. Das ist wie wenn man hungrig geht, posten.
Genau das. Es ist genau das. Ein schöner Vergleich. Und gleichzeitig haben wir aber auch wirklich ein super Management und Booking mit Gadget, wo uns schon sehr lange gut beraten hat, das wäre, glaube ich, der nächste Schritt. Wir könnten das wagen.
Ja.
Und dort haben wir jetzt auf der Konzertseite mit dem Olivier einfach jemanden, der uns seit Jahren, also über 10 Jahre, einfach gespürt, was könnte sein. Und der Austausch ist extrem viel wert, oder? Weil manchmal brauchst du auch von außen Input und sagst, hey, gut, Jungs. Also, das erste Haarstellung, das ist.
Also, sie haben euch bestärkt, einfach.
Sie haben uns bestärkt, hey, machen wir uns Hallenstadion. 13.500 Tickets, wer kauft das? Und also es ist wirklich ein Zusammenspiel von uns und aber auch von innen, wo die Inputs geben. Und schlussendlich entscheiden wir immer im euphorischen Moment.
Sind wir demokratisch unterwegs?
Ja, aber das müssen wir die anderen fragen. Ich bin sicher...
Hast du 2 Stimmen?
Vielleicht haben wir 6 Stimmen und ich habe vielleicht 2. Aber nicht aus dem Grund, weil ich finde, jetzt das würde glaube ich, die anderen sagen, nicht weil sie finden, ja, du bist da der, der am meisten sagt, sondern ich glaube, sie wissen, dass ich es auch gegen aussen tragen muss oder darf, so. Und wenn ich nicht dahinter stehe, dann ist es wie keine gute Idee, so. Aber, also, es gibt 1000 Sachen, die wir schon gemacht haben, und ich am Anfang ein bisschen skeptisch gewesen bin, und sie haben aber dann das so argumentiert, dass ich fand, also ja gut, dann haben die, glaube ich, recht, und da bin ich auch dankbar dafür. Also, ich auf eine extrem gute Feedback-Kultur zurückgreifen, wo immer alle auch sehr reflektiert können über etwas reden, oder? Also, ich bin nicht allein, also null. Aber ich kann vielleicht in einem entscheidenden Moment sagen, ja, also, das spüre ich jetzt nicht, dann können wir es nicht machen, so.
Was kostet eure Tourplanung? Ist auch nicht nichts.
Also, Tourplanung.
Oder die ganze Tour?
Ja, also, es ist noch schwierig,
jetzt
Zahlen
führen wir diesen Zahlen.
Nein, es ist wirklich, also, was es ist, es ist für eine Schweizer Band, 3 Hallenshows zu machen, sehr schwierig. Wieso? Weil, also ich würde jetzt gar nicht in die Schuba schauen, zum Beispiel schauen, oder die in der Hallenshow, wo sie 30 Mal aufführt in Deutschland, Schweiz, Österreich. Da packst du einmal 6 grosse Lastwagen, nimmst die ganze Bühne, du nimmst ja immer alles mit. Also es sind auch viele, die das nicht wissen. Also wir mieten ein nacktes Hallenstadion, eine nackte St. Jakobshalle und bauen alles rein. Also alles, was ihr seht, ist von uns, oder? Und jetzt kommt aber das Problem, dass du in der Schweiz am besten Tickets verkaufst, wenn du einen Samstag oder einen Freitag machst. Also heisst, wir können gar nicht sagen, ja, wir machen Donnerstag St. Jakobshalle, Freitag Festhalle Bern und Samstag.
Dass du alle Laster einmachen kannst.
Und dann hast du in einer Woche das Material gemietet und dann hast du das alles in einer Woche durch. Was wir machen, ist, wir machen über 3 Wochen die Hallenshows, aber unser Material lagert 3 Wochen in diesen Trucks. Wir zahlen Miete für 3 Wochen, einen grossen LED-Screen, grosse Bühne, Kameras, Mischpult, all das.
Trucks.
Wir würden natürlich gerne noch in Deutschland eine Runde machen, aber das so. Und das heisst, wir brauchen eigentlich die Wochenenddaten, damit wir die Tickets verkaufen. Und wir brauchen aber auch das Material. Es macht jetzt keinen Sinn, das Material immer wieder einlagern. Das allein zeigt, wie schwierig es ist, ökonomisch umzugehen mit so einer Show. Und darum, es ist, wir wollen auch die Ticketpreise irgendwie so umgehen, dass es nicht jetzt ist, okay, hey, sind da die Rolling Stones auf der Bühne. Also, wir wollen irgendwie, dass es irgendein, in so einem gewissen Bereich ist, wo es okay ist. Und gleichzeitig wollen wir auch Geld verdienen mit dem, weil das ist dort, wo wir Geld verdienen können. Und dann kommt noch dazu, dass wir mega viel Lust haben, eine Show zu machen, die über unser Verhältnis ist. Also, dann eben die Laser noch haben. Und letztes Mal haben wir ein Wasserbecken gehabt mit Wasser, wo wir unsere Show gemacht haben. Also, das alles in diesem Mix innen ist es so, dass wir Geld verdienen mit diesen Shows, aber nicht so wie jetzt ein internationaler Act, der einfach 30 Shows spielen kann.
Kein goldiges Näsli.
Jetzt für uns, für die Hallenshows, ist es definitiv kein goldiges Näsli.
Und in den Clubs schon?
In den Clubs ist es effizienter, weil Clubs alles haben. Wir kommen einfach mit unserem zusätzlichen Licht und mit einem Mischpulver rein, würde ich sagen. Und es ist viel effizienter. Aber natürlich, wir spielen jetzt 20 Clubs, also wir sind auch 20 Mal, blöd gesagt, auf der Bühne an uns für Ausgaben. Aber jetzt rein Revenue per Ticket ist viel grösser in den Clubs als in der Halle.
Okay, ja. Du hast eben vorher angesprochen, ihr geht auch noch auf Deutschland, auf Berlin, auf Wien, München, Hamburg. Ist auch die Schweiz zu klein geworden, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also, meine, also unsere Heimmarkt ist die Schweiz und wir werden immer unser grösster Markt bleiben. Es ist die Lust, den Radius ein zu vergrössern. Und genau eigentlich aus dem Grund, einfach, wenn wir eine Tour haben, dass wir einfach können sagen, hey, jetzt haben wir eine Show beieinander, wir haben eine Crew beieinander. Wie wäre es, wenn wir in den nächsten 5 Jahren oder 10 Jahren immer auch 5 Städte in Deutschland mitnehmen können? Und wir sind bereit, wieder ganz unten anzufangen. Also die ersten Shows in Deutschland waren so 300 Clubs gewesen. Das haben wir in der Schweiz schon lange nicht mehr gemacht. Aber es ist mega cool. Und glaube, die 300 Leute sind, die haben Freude gehabt. Aber es ist für uns viel schwieriger, die Tickets zu verkaufen. In Hamburg, ja, können wir nicht viel einfach so. Aber mit Social Media hat man ein bisschen andere Tools zur Verfügung. Also wir können in Hamburg eine Hechtshow targeten zum Beispiel. Und unser Ziel ist eigentlich, die Leute mal in die Venues überzukommen und die von dem Hechtwahnsinn hoffentlich zu begeistern. Und dass wir im nächsten Jahr wieder auf Hamburg gehen können, dann kommen wieder gleich viele Leute, sogar mehr.
Aber ich frage mich schon, wer kommt denn von den Deutschen? Weil die verstehen euch ja nicht.
Hey, im Fall, wir haben in München und Stuttgart gespielt und wir haben zuerst gedacht, ja, es sind doch so Heimweh-Schweizer, die jetzt irgendwie in München leben.
Yeah.
Es waren 70% Deutsche gewesen und die haben unsere Mundart-Songs gesungen auf Deutsch. Also wir haben gehört, dass sie natürlich das nicht so richtig. Aber es ist ja mal geil, dass es so anders rum. Sonst singen wir immer deutsche Songs und müssen uns Mühe geben, dass es einigermaßen ist.
Yeah.
Und ich weiss es auch nicht. Ich meine, es ist natürlich eine Musik-Community, die sich schon auch interessiert und in Deutschland gibt es das Dialekt-Ding mega fest.
Also es,
es gibt Kölner Bands, die man nicht versteht richtig, die huge sind in Deutschland.
Mhm.
Und wir hoffen ein bisschen auf den Effekt. Aber es ist auch fair zu sagen, haben wir das jetzt schon geschafft, dass jetzt 500 Leute kommen in Hamburg? Nein. Also es ist ein Experiment. Wir haben Ideen, wie wir das schaffen. Aber es ist auch okay, wenn wir in einem Jahr sagen, hey, okay, das haben wir versucht. Es hat eine Stange Geld gekostet, die Tour. Und es sind halt nur 200 Leute gekommen, statt 500. Ja. Also, wir sind da auch bereit zu scheitern. Aber wir haben natürlich das Privileg, dass es in der Schweiz so gut läuft, oder? Und die Lust, wieder ganz unten anzufangen, die ist schon auch da.
Aber habt ihr euch mal überlegt, Songs einzudeutschen? Ihr habt ja einen, der wie von Anfang an quasi Hochdeutsch ist, aber keine Ahnung, so eine Kostprobe zum Abschluss von Charlotte auf Hochdeutsch oder so.
Hey, also, wir haben das alles übersetzt und es war auch so ein Prozess gewesen. Und dann, vor allem auch von mir, aber ich habe das Gefühl, es ist so, wenn meine Lieblingsband ist Zürich West, wenn die, glaube ich, so plötzlich ein deutsches Album rausgegeben hätten, wäre das mir hoher Schräg reingekommen, irgendwie. Einfach so, es ist meine Band. Das ist doch, ich kenne jede Silbe von diesen Texten. Und ich glaube, bei uns ist das auch so. Ich glaube, entweder finden die Deutschen irgendwie das noch geil. Sie verstehen nicht nichts, aber sie verstehen nicht alles. Und sonst ist es vielleicht einfach nicht das, was wir erreichen können. Und ich glaube, jetzt sind wir recht klar geworden, dass wir sagen, hey, look, wir singen auf Mundart. Es gibt auch Leute, die wollen uns Feature auf Deutsch zum Beispiel, dann machen wir das auch. Und wenn es dann halt nicht so ist, dass die Leute das checken oder nicht wollen, dann haben wir immer noch eine super geile Geschichte in der Schweiz.
Die kleine Schweiz.
Genau.
Hey, danke vielmals. Ich wünsche euch viel Spass auf der Tour. Mega schön, hast du da noch einen Stopp gemacht.
Danke dir vielmals.
Für noch mehr Geschichten aus dem Leben abonniert uns und empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden. Und wenn ihr euch einen bestimmten Gast wünscht, dann schreibt uns auf podcasts@schweizer-illustrierte.ch.